Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Edutainment Podcasts mit den Medizinmännern.
Die Medizinmänner, das sind mein geschätzter Kollege und Freund, der liebe Dr. Patrick Julius aus dem schönen Rhein im Münsterland.
Und wie immer Matthias Manke, Dr. Med, Orthopäde und Unfallchirurg, wie wir ihn kennen, aus Bochum-Wattenscheid.
Boom.
Matthias, heute haben wir ein spannendes Thema und ich nenne es mal das History Special. Medizin heute und in der Vergangenheit. Fluch oder Segen?
Ja, ich bin ganz überrascht von dem Thema. Du hast gesagt, das müssen wir unbedingt machen. History, die Leute sagen immer, sie haben doch den Eid vom Hippokrates geschworen. Worauf ich immer sage, nein.
Stimmt, habe ich auch nicht.
Ja, haben wir beide nicht halt. Aber wer war dieser Hippokrates? Und was gibt es noch alles aus der alten Antike, aus dem Rom, aus dem Mittelalter zu berichten? Therapie, Möglichkeiten, die wir heute vielleicht auch noch in unseren Praxen benutzen. Und deswegen freue ich mich darüber. Ich bin gespannt, was das heute hier mit sich bringt und was du uns an roten Faden vorbereitet hast.
Da bin ich auch gespannt. Du bist ja so ein Typ, wenn man dich so sieht, das ein bisschen was Mittelalterliches hast du ja an dir. Ne? Also jetzt nicht deine Einstellung, so du siehst so martialisch aus mit dem Bart, da denkt man, das könnte so ein Typ sein. Und das glaube ich auch, dass du dich gerne auf so Mittelaltermärkten rumtreibst. Und dich, also ich persönlich habe da eine kleine Aversion gegen, weil ich krieg dann immer einen Hals, wenn dann, oh, gnädiger Herr, 2 Taler für diese gebratene Wurst an Senf, der euch extra beigelegt wurde. Gib mir noch 2 Schillinge dazu und ihr bekommt ein Handtuch. Du bist so ein Mittelalter-Typ, der auch am Wochenende freiwillig da wohnt. Ich ja nicht so
ich
sehr.
Ich sage immer, ich nehme die Wurst und die holde Maid, die neben ihm steht, die nehme ich mit zu hohem Rosse und reite dahin.
Danke. Für 3 Taler.
Für 3 Taler. Nein, ja, da muss er noch dazu zahlen. Danke dir für dein charmantes Kompliment, was meine äußerliche Erscheinung angeht oder wie die Mediziner sagen, den Phänotyp. Wobei mir die meisten Leute sagen, dass ich mehr das altgriechische Profil von der Seite hätte. Eine hohe Denkerstirn. Und
wenn hier jemand eine hohe Stirn hat, dann ja wohl nicht du.
Ja, wir reden jetzt nicht von dem Haarverlust vorne halt. Aber ich glaube, ich habe das griechische Profil und ich muss ja auch gestehen, dass ich in der Schule das Graecum gemacht habe. Also altgriechisch perfekt im Wort und was willst du denn schon wieder? Ja, ja. Und das Latinum auch. Und deswegen bin ich ein Freund von der Medizin in der Antike.
Ja, das ist auch, glaube ich, der Grundstein der heutigen Medizin. Da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Es gab ja auch noch eine Zeit vor der Antike. Da kannst du dich noch so eben dran erinnern. Die meisten von euch Zuhörern sicherlich nicht. In der Urzeit. Ich bin ja so mehr der Neandertaler.
Ich merke das schon wieder. Jedes Mal holst du die Keule raus und fängst mit deinen Neandertalern an.
Ich finde das auch
Wir
cool.
hatten in einer Folge schon mal den Panzerfisch. Ja, damit fing alles
der
an.
Der war aber vor den Neandertalern.
Der war, ja, haben wir ja gesagt halt.
Ja.
Ja, also wir sind jetzt zwischen Panzerfisch und Antike und treffen auf die Neandertaler.
Das ist meine Welt.
Und was möchtest du uns beibringen?
Dass die Neandertaler keine ausgebildeten Ärzte waren.
Nein.
Ja, ja, das ist so. Die haben natürlich sehr viel von den aus alten Riten gelebt, natürlich, von alten Erzählungen der Vorahnen und hatten wenig neues Wissen. Es war so wirklich, die Hauptaufgabe des Neandertalers war ja, neben Bären sammeln und Bären fangen, war es natürlich einfach nur zu überleben. Fortpflanzen, überleben. Das war so der Hauptjob. Die hatten sonst wenig Arbeitsmöglichkeiten, keine Verlustigungen wie Fußballspiele oder ähnliches. Und deswegen war die Pflanzenheilkunde natürlich ein ganz großer Baustein in der Geschichte der Gesundheit, die sie da hatten. Das heißt, da war viel Learning by Doing. Die hatten Erfahrungswerte, das isst du mal lieber nicht. Die kleine Beere isst du nicht. Die kannst du vielleicht besser auf der Haut schmieren, wenn du eine Entzündung hast. Und dadurch hat sich so ein gewisser Ritenschatz natürlich, also Riten auch mit Musik und Tanzen und Rauch und sowas.
Jetzt kommen wir zu meinem Thema.
Ja. Höhere Wesen anbeten als Zeichen der Hilfe oder Hilfanbetung. Und eben natürlich Pflanzenheilkunde. Das waren so die Basics, die wir da hatten.
Ich versuche gerade zu rekapitulieren. Ich nehme 2 Sachen mit. Tanz den Schmerz weg. Und du hast gesagt, die Neandertaler hatten ja damals nichts anderes als rauszugehen, essen, trinken. Und sonst haben sie nicht viel gemacht. Das machen heutzutage auch viele Leute. Essen, trinken, nicht viel machen.
Das stimmt.
Und ich mache mir gerade Angst halt. Also wenn das der Ursprung für Medizin ist, dann haben wir viele angehende Nachwuchsärzte und Mediziner, die hier rumrennen und uns irgendwann sozusagen die Praxis streitig machen können.
Die haben wir jetzt ja auch schon. Du, es gab ja mal so eine Anthropologin.
Eine Anthropologin, das ist eine, die von der Menschenlehre Bescheid weiß.
Matthias, also du
Anthropos,
alles,
der Mensch, Logos, Wortgedanke, Rede.
Ja. Jetzt hör mal auf. Du, die hat auf jeden Fall, wurde zur Frage der Zivilisation, zum Ursprung der Zivilisation gefragt.
Das ist für mich schon eine sehr komplizierte Frage.
Ist auch nicht für Anthropologen eine einfache Frage vielleicht. Und da hat natürlich alle erwartet, jetzt sagt die irgendwie, ach, der Ursprung der Zivilisation, das war ein Angelhaken oder was weiß ich, ein Kleiderbügel, keine Ahnung. Und ihre Antwort darauf war, das erste Zeichen für Zivilisation war das, was man gefunden hatte, ein verheilter Oberschenkelknochen. Der war verheilt, wieder zusammengewachsen und diejenige, die den hatte, konnte weiterleben. Und das war ihrer Meinung nach ein Zeichen nicht für medizinische Kunst. Da ist jemand gestolpert, hat sich den Oberschenkel gebrochen, lag in der Höhle. So, und normalerweise gab es da eben nur zwei Möglichkeiten. Sterben oder weiterleben. Und offensichtlich hat es da Zivilisationen gegeben, nicht unbedingt medizinische, aber einfach ein Miteinander, eine Sozialisation, wo die gesagt haben, okay, wir passen auf dich auf, wir holen dir was zu essen, wir passen auf dich auf, geben dir zu trinken. Und das ist der erste Schritt eigentlich auch in Richtung Medizin, Richtung Heilkunde.
Ich glaube, da treffen Medizin, Heilkunde und Philosophie ein wenig aufeinander. Für mich ist die Geschichte auch neu. Also wir sprechen uns ja nie ab. Das ist ja immer sprudelnde Ergüsse, die der Patrick so rausholt. Und ich habe mir am Anfang gefragt, worauf will er hinaus? Und ich muss sagen, ja, das leuchtet eigentlich ein. Das Miteinander, Sorge tragen für irgendjemand anderen, das ist halt...
Das ist der Grundbegriff der Medizin.
Genau, Grundbegriff der Medizin.
Ja, und das ist, wie du gerade sagtest, Philosophie und Medizin, die sind sich gar nicht so fremd. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber vorher möchte ich gerne nochmal auf deinen Vorvater, den Hippokrates von Kos.
Ja, und Kos ist eine sehr schöne Insel. Ich konnte schon mal dort Urlaub verbringen und war an dem Strand, wo Hippokrates dann wirklich seine Philosophien und seine Gedankengänge erfunden hat. Das ist ein sehr schöner Strand, sehr steinig, lastig. Überall siehst du diese kleinen Steintürme. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann fühlte ich mich wirklich, und das klingt so ein bisschen blöd, in die Antike versetzt. Ich war Hippokrates.
Du warst wahrscheinlich nicht.
Ich war wahrscheinlich irgendwie so ein
Typ, der da rumlief.
In besonderer Attraktivität nochmal vor Augen. Zumindest sagte das meine Begleitung auf Kurs. Und jetzt ist wieder so ein Punkt. Was wollte ich eigentlich sagen?
Das hast du wieder vergessen. Wir sprachen über Hippokrates von Kos. Und der hat ja so ein bisschen einfach angefangen. Ja, der ist schon ein paar Jahre her. 2500 Jahre ungefähr. Der hat eigentlich so die Ethik reingebracht. Das systematische Denken. Und hat aus dieser klassischen Ritenmedizin einfach so ein bisschen mehr wissenschaftliche Medizin gebracht. Ne?
Genau, weil er sagte, dass Krankheiten durch natürlich Ursachen und Ungleichgewichte im Körper verursacht werden. Ja, und die Kunst des Arztes ist halt, diese Vorgänge zu beobachten. Das heißt, das, was wir Ärzte eben in der heutigen Zeit auch machen müssen, also nicht nur zuhören, sondern auch mal beobachten, gucken, wie läuft derjenige. Das hat er an dem Grundkörper gemacht halt. Und geguckt, ja, Funktion, Wirkung, Folge letztendlich. Und darin haben die ihre ersten Therapiemöglichkeiten entworfen.
Das hat sich ja bis quasi in unser letztes Jahrhundert fortgepflanzt, dieses Beobachten und Gucken, was heute eigentlich ein bisschen untergegangen ist. Ne? Heute guckt man gerne ins MRT oder ins CT, überlässt das eigentlich der Technik.
Ich habe von Ärzten gehört, die gucken ihre Patienten gar nicht mehr an. Ja, die gucken auf den Boden, sagen, ja, Rückenschmerzen, ab ins MRT und ja. Nächste Runde rückwärts, kommen sie nochmal vorbei und lesen das dann wieder auf dem Zettel ab. Und da saß, ja, und das geht leider verloren oder ist verloren gegangen bei vielen unserer ärztlichen Kollegen.
Ja, das stimmt. Also du hast ja viel, es gibt ja so ein paar schöne Sprüche in der Medizin. Der heißt ja, wir schreiten zum Äußersten und gucken uns den Patienten an. Ne?
Das gibt es auch noch.
Den gibt es auch noch, ja. Den Spruch. Und das ist ja letztendlich ein bisschen ironisch, aber letztendlich ja das, was eigentlich wichtig ist. Ne? Und früher, was hat man früher gemacht? Früher hat man sich die Ausscheidungen der Patienten angeguckt. Man hat eine Urinschau jeden Morgen.
Ja, man hat sie nicht nur angeguckt.
Ne? Sondern auch
so mal ein bisschen geschmeckt, dran gerochen,
genau.
Und guckt halt, ja.
Was hat man rausgeschmeckt?
Ja, ob er süßlich nach Zucker geschmeckt hat Oder hat er nach Eiter geschmeckt? Ich habe noch nie Eiter getrunken.
Eiter hat man, glaube ich, nicht getrunken.
Kann man das nicht schmecken?
Aber Diabetes mellitus ist ja der honigsüße Durchfluss. Also der Urin ist süß, weil die Leute eine Glykorie haben.
Du weißt, dass solche Themen nicht für mich spannend sind. Also überall da, wo solche Sachen sind, da schalte ich letztendlich ab.
Aber das ist wichtig. Das ist unser Ursprung. Heutzutage haben wir einen Sticks, stecken den da rein, gucken nach, okay, Zucker hoch. Früher gab es das nicht und da musste man was anderes machen.
Ja, aber das machen wir heute noch, wenn wir ein Kniegelenk punktieren. Also wenn jemand ein dickes Kniegelenk hat, was voller Flüssigkeit ist, da stichst du rein, ziehst es ab und guckst halt auch, wonach sieht es aus. Ist es ein seröser Guss? Ist es bernsteinfarbig?
Ja, klar, ich sage immer Champagner bei uns.
Das ist die Bauernschaft. Ich möchte gerne damit zu nahe treten, aber da wird halt nur in Champagner gerechnet. Oder ist es halt putride, eitrig oder so. Deswegen, man muss gucken.
Ja, da hatten also die alten Ärzte schon sehr viel Grundarbeit, Basisarbeit gelegt. Und ansonsten, was hat er gemacht? Er hat viel Bädertherapie gemacht, er hat Diäten, heutzutage heiß im Rennen, in jeder Bild der Frau steht, nimm die und die und die Diät. Mit Diäten hat er Krankheiten behandelt, was heute ja genauso ist bei der Gicht, bei Zucker.
Ne? Ja, Gicht heißt einfach vermehrte, Harnsäure, Hyperurikämie im Blut, wahrscheinlich verursacht, nicht wahrscheinlich, sondern schön purinreiche Kost, immer schön viel Fleisch. Rotes Fleisch. Und dann wundert man sich auf einmal, dass die große Zehe angeschwollen ist, schmerzt, gerötet ist, überwärmt ist oder Schwunggelenk, Kniegelenk. So, das sind so die drei Punkte.
Als alter Grieche und Lateiner, der du ja bist, muss ich ja dir noch natürlich was sagen. Da gibt es natürlich aus dieser Zeit kommend. Jetzt gerade haben wir die griechische Medizin, die natürlich in die römische mündete. Da gab es eben diese schönen Sprüche von der Vater ist Bacchus, der Gott des Weines.
Ja.
Mutter ist die Venus, das gute Leben, das schöne Leben. Und die Tochter ist die Podagra, das ist die Gicht. Und so hat man es heute letztendlich auch. Das gute, feine Leben, Alkohol, gutes, vieles Essen, viel Fleisch, das ist klassischerweise eine Ursache für die Gicht.
Du bist ein sehr weiser Mann. Das waren die Leute aber auch früher, Hippokrates, die haben nämlich gesagt, dass Gesundheit nicht nur ein Zustand von körperlichem Wohlbefinden ist, sondern auch geistig und sozial. Das dürfen wir auch nicht außer Augen verlieren.
Der war ja auch recht philosophienah und deswegen hat er auch seine ganze, Aristoteles hat ja auch viel daraus gemacht. Die hängen ja alle zusammen, die ganzen Freunde. Aristoteles, Hippokrates, Anatomie, Physiologie, Galen, dann ein paar Jahre, das war ja auch ein gebürtiger Grieche letztendlich. Alle hatten miteinander zu tun, alle so ein paar hundert Jahre auseinander. Galen war dann irgendwie.
Alle hatten miteinander zu tun, alle ein paar hundert Jahre auseinander.
Ja, aber wissenschaftlich hatten sie miteinander zu tun, ne? Und die haben eben dann aus dem klassischen Denken von Gott gegeben und Riten, haben die eben auf einmal was Medizinisches, was Neutrales gemacht. Anatomie, Physiologie war auf einmal nicht mehr von anderen abhängig, sondern war neutral.
Genau, und die haben festgestellt, was vielen in unserer Neuzeit auch fehlt, nämlich dass Hygiene und Reinlichkeit wichtig sind, um die Ausbreitung von Erkrankungen zu verhindern bzw. einzuschränken. Und ich erinnere da an unsere schlimme Phase vor 2-3 Jahren, als Covid anfing, halt, da mussten Leute auch wieder lernen, hygienische Maßnahmen zu leben.
Das waren ja eigentlich Maßnahmen, die wir alle, jeder ordentlich erzogen hat, wusste das, Hände waschen. Jeder wusste, wenn ich in der Stadt meine Hand an der Rolltreppe hoch und runter rutschen lasse, dass die irgendwann schmierig wird und voller Bakterien ist.
Genau,
und
jetzt soll ich mir natürlich nicht mit den Fingern einfach mal die Lippe jucken und einmal ablutschen halt, weil sonst haben wir natürlich Probleme.
Aber eben diese alten Gelehrten, Universalgelehrte, die waren ja nicht nur medizinisch interessant und interessiert, sondern auch andererseits, die waren natürlich schon allein das Wissen um Anatomie. Früher war es ja verboten, tote Körper aufzuschneiden, auch im Mittelalter noch. Das entstand ja alles entweder unter Geheimhaltung oder irgendwie anhand von Tieren. Andreas Vesalius hat das ja irgendwie 1000 Jahre später.
Junge, du haust ja aber raus
heute. Hast du denn nie dieses Studium gemacht, was ich gehabt habe?
Das Studium der Homöopathie oder was willst du mir erzählen?
Also, es gab in meinem Anatomiebuch, war der erste Satz, Ärzte ohne Anatomie sind wie Maulwürfe.
Im Dunkeln.
Sie hinterlassen Erdhügel. Und nicht im Dunkeln.
Ich hab den Spruch gehört, Ärzte im Dunkeln sind wie Maulwürfe. Nee, oder andersrum halt. Jetzt habe ich den erstmal verstanden. Du hast mir die Augen geöffnet.
Im Dunkeln.
Du Maulwurf, du. Wir kommen jetzt vom Maulwurf wieder auf die Heilmittel und Therapien zur Behandlung von Krankheiten.
Also es hat sich geändert und das ist ganz gut, wenn wir die Basis, haben wir ja wirklich damit besprochen, dass auch von diesem Ritenhaften, was ja in einigen Naturvölkern immer noch bis heute besteht, dann eigentlich so ein bisschen die Naturwissenschaft durchkam. Und das ist dann auch weitergekommen und wo es eigentlich auch relativ fortschrittlich war und das war schon so, ja, was ist denn das, Vormittelalterzeit, 8. bis 14. Jahrhundert, das war eben die Medizin in der arabischen Welt. Jeder, damals, als ich studiert habe, war der Medikus schwer im Rennen. Kennst du das noch, das Buch?
Ich möchte an dieser Stelle nur wieder sagen, dass ich so selten wie möglich nur ein Buch lese, aber selber Bücher schreibe. Und Medikus, weiß ich nur, das war der Bestseller schlechthin. Medikus, gab es da auch Fortsetzungen? Medikus 1, 2, 3, oder?
Ich glaube, gab es sogar Filme davon.
Nein.
1, 2, 3 Filme wahrscheinlich. Ja, aber die haben wirklich unglaublich viel in völlig fern, damals war ja keine Vernetzung zum Westen, ziemlich viel gemacht, Kanon der Medizin, vor 1000 Jahren schon gelaufen. Und das ist dann irgendwann nach Europa gegangen, da ist dann auch die Pharmakologie reingekommen, dass man nicht nur einfach Pflanzen nimmt, sondern sich fragt, was ist denn in der Pflanze drin? Wir hatten da ja relativ wenig Wissen. Wir hatten, ja, irgendwann hat die Kirche relativ viel reingebracht mit den Mönchen, aber das Wissen war ja eigentlich Phytotherapie, Pflanzentherapie, hatte ja relativ wenig naturwissenschaftlichen Hintergrund. Keiner wusste, was in der Pflanze drin war. Man wusste, die war gut zu nehmen und dann wurde man gesund.
Ja, aber so ist das ja heute auch nochmal, dass man irgendwelche Therapien sagt, ja, bewegen Sie sich und dann wird wieder alles gut, aber man weiß gar nicht genau, warum das so ist. Wie ganz wichtig ist, du hast es angesprochen, ja, Pflanzen, Kräuter, da sind wir nochmal zurück in der Antike, da war das ja schon Thema. Du sagst es sogar noch vorher, Neandertaler, die sind rausgegangen, haben dann Kräuter gegessen, Pflanzen. Das ist auch so ein Thema, was sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende gehalten hat. Wenn du heute Bücher liest, die kleine Kräuterapotheke, dann hast du es genauso wie vor zigtausend Jahren.
Die kleine Kräuterhexe.
Die kleine Kräuterapotheke. Ja, dann hast du es genauso wie vor 1000 Jahren. Es gibt Kräuter, die wirken sich immer noch positiv aus. Wie ist das im Alltag? Wann nutzt du Kräuter? Geht's dir schlecht? Gehst du in den Drogeriemarkt und holst den Kräutertee? Blasen-Nierentee. Überall werden Kräuter gemacht. Das hat sich bis heute durchgesetzt und der Mensch reagiert letztendlich darauf. Er braucht nicht immer nur Medikamente, sondern die Heilkräuter, die sich im Laufe des Lebens, der Evolution schon an den Körper angepasst haben, hätte ich fast gesagt, der Körper profitiert da schon, die müssen wir heute letztendlich auch immer noch benutzen.
Im Laufe der Jahre ist es ja eigentlich schade, wenn du siehst, wie weit die damals schon waren, dass man dann irgendwann ein paar hundert Jahre wieder zurückgegangen ist. Da haben die in Arabien schon um 1000 herum, waren die schon hoch mit der Medizin. Die in der Antike, die Ägypter hatten schon Trepanationen gemacht. Das heißt, bei Blutungen oder Tumoren im Kopf, den Kopf aufgemeißelt, den Deckel abgenommen, einen Teil davon, behandelt, wieder zugemacht und wieder verschlossen und es ist zusammengeheilt, ohne Infektion. Das hat man ja heute gesehen an Schädeln, die man gefunden hat, dass es wirklich geheilt ist. Also diese hohe Kunst, die man heute mit dem Gerät macht, was viel, viel effizienter ist, aber auch viel, viel genauer ist, das haben die mit irgendwelchen Messern, Keilen, Meißeln gemacht und das hat funktioniert. Aber irgendwann ist das alles wieder vergessen worden und man ist im tiefsten Mittelalter angekommen.
Sehr schönes Stichwort. Tiefstes Mittelalter. Ja, das ganze medizinische Fachwissen aus der Antike.
Völlig weg.
Aus der arabischen Welt. Vollkommen weg. Aber was gab es dafür? Man hat dann neue Strategien entwickelt. Ja, neue Erklärungsversuche, wo man sagt hat, gut, das ist alles ein Ungleichgewicht der verschiedenen Körperflüssigkeiten. Ja, Blut, schwarze, gelbe Galle und sowas. Und am besten musste man das aufschwitzen. Und wo geht man das aufschwitzen?
In der Sauna.
In der Sauna, in einem Badbetrieb, in einem Bäderbetrieb. Und deswegen gab es diese Leute, die nannten sich die Bader. Ja, und die Bader, die haben dann für eine ja sehr hohe Luftfeuchtigkeit und warme Örtlichkeit gesorgt, so dass die Leute dann ihre Flüssigkeiten aufschwitzen. Und die Bader waren im Mittelalter das, was heute die Orthopäden in Rheine sind letztendlich. Ja, mit einfachen Methoden helfen und ja, es war aber nicht das Einzige. Also, dass man sagte, mit Saunieren und allem kann man Linderung machen, sondern diese Bader, ich weiß nicht, wie du da bewandert bist, die fingen auch an, die kleinen Operationen zu machen. Und du kannst dir vorstellen, also jeder weiß, wenn man Zahnschmerzen hat, wie unangenehm das ist. Und wenn es darunter unter dem Zahn noch eitert, dann wirst du alles dafür machen, dass dieses Pochen aus dem Gesicht letztendlich verschwindet. Und die Aufgabe der Bader war es zu sagen, ja, wir befreien dich von deinem Schmerz. Wir sehen
Zahn dafür, raus.
Ja, wir sehen zu, dass der Zahn rauskommt. Und die haben sich da alle möglichen Methoden einfallen lassen. Und jeder weiß, wenn der Zahn raus ist, der Eiter abfließt, dann geht es letztendlich besser. Und mit ihrem ja, leimhaften Fachwissen haben die dann angefangen, halt Zähne zu ziehen oder auch Knochenbrüche zu richten. Es gibt, wenn man da im Internet mal recherchiert, dann gibt's auch schon Instrumente, womit man eingedrückte Schädelkalotten wieder leicht rausziehen kann. Also die Bader waren die ersten Unfallchirurgen, ja, wussten nichts, konnten alles, eigentlich so wie heute auch, die Orthopäden, Unfallchirurgen, ja, wissen nichts, können aber alles und haben im Mittelalter versucht, da wirklich ja medizinisch zu wirken.
Das ist interessant, diese Säftelehre, wie du gerade sagtest, schwarze, gelbe Galle, hören wir ja heute noch Worte von, ne? Wenn ich mein altes, nicht gehabtes Griechisch mal überlege, schwarze Galle würde ich übersetzen mit Melanchol. Du als Graecum-Inhaber, was heißt denn Melanchol?
Mella ist das Schwarze, das Böse, und Chol kommt von der Gallenblase.
Mag das vielleicht mit dem Wort Melancholie zusammenhängen?
Melancholie?
Konie, was so mit N ist, eine Diakonie.
Melancholie, weiß nicht, das Wort ist ja eigentlich nicht in meinem Wortschatz vorhanden, aber erklär uns das einmal bitte.
Das ist die schwarze Galle.
Ja, als ob ich es gewusst hätte. Ja, was lässt du mich denn dann hier auflaufen halt?
In der Sprache haben wir so, sei nicht so gallig zum Beispiel. Ne? Das sind ja alles Sachen, die da herkommen.
Ich habe nie jemand zu mir gesagt, zu dir? Das ist ein
Choleriker zum Beispiel. Hat dir schon mal jemand gesagt, du seist ein Choleriker?
Ich bin doch kein Choleriker, Mensch. Da überschlage ich mich halt gleich. Cholerisch bin ich überhaupt nicht. Charisma habe ich. Mein Zahnarzt hätte gesagt, ich hätte Charisma.
Ja, genau, das hast du auch. Da musst du mal schön Zähne putzen, dann geht's weg. Ja, genau. Cholerisch auch von Scholl, von der Galle. Also der gallige Typ ist eben. Und dann gibt's den Sanguiker, den blutigen Typ. Das ist der Vollblut, der Herz mit vollem Herzen dabei. Und da haben wir wieder Herz und Blut. All diese Sachen hängen also alle zusammen, kommen alle aus der Zeit vor 500, 600, 700 Jahren.
Genau, hast du gesagt, Blut, gelbe, schwarze Galle und Schleim halt. Auch das waren die so vier Begrifflichkeiten im Mittelalter. Und was hat man gemacht, wenn man gesagt hat, oh, der ist aber hier sehr voller Blut? Na?
Den Aderlass vielleicht?
Ja, den Aderlass.
Aber das macht doch heute keiner mehr, oder?
Ja, sicher, machen wir heute
bei der OP, ungewollt.
Ja, es gibt gewisse Bluterkrankungen, nagel mich da jetzt bitte nicht fest, wo man sagt,
okay. Pulicita mea vera.
Schön, ja, wo man das ein bisschen entlastet. Aber das, was wir heutzutage noch behandeln, was ich auch in meiner Praxis mache, ist, ich mache eine Blutegeltherapie. Das heißt, ich mache einen Aderlass mit den kleinen Blutegeln, die ich auf die Haut setze. Und zum einen ziehen die Blutegel Blut raus, machen eine gewisse Art von Aderlass, machen aber auch durch ihre kleinen Fangapparate, injizieren die verschiedenen Enzyme in den Körper, die bei uns antientzündlich, also gegen eine Entzündung wirken. Und davon profitiert der Patient bei Arthrosebeschwerden, bei Reizung in Gelenken. Das heißt, in Form der Aderlass machen wir heute auch noch.
Also ich hatte mal ein paar Patienten nach einer Blutegeltherapie und das blutet ja nach ohne Ende. Die hatten richtig dicke Hämatome. Ist das normal? Also blaue Flecken, da wo die kleinen Nagefreunde gesessen hatten?
Das ist vollkommen normal. Also es blutet, ja, und die injizieren auch gerinnungshemmende Substanzen. Das heißt, es muss nachbluten. Hat aber auch den Vorteil, dass wenn irgendwelche Keime drin sind, die durch die Blutung rausgeschleppt werden. Ja, das heißt, wenn wir diese Patienten mit Blutegeln behandeln, dann kommen die ein und am zweiten Tag auch nochmal vorbei. Wir machen einen Verbandswechsel und man muss die Leute darüber aufklären, dass sie so eine klitzekleine Narbe behalten werden, die aussehen wie eine Automobilmarke aus Stuttgart.
Also Porsche.
Falsch.
Also das ist also wie so ein kleiner Vampirbiss.
Wie so ein kleiner Vampirbiss. Das beißt sich auch immer fest und dann beginnt die Saugbewegung halt und man darf letztendlich keine Angst davor haben. Also die meisten Leute fühlen sich schon direkt nach dem Blutegel-Aderlass ein wenig besser.
Da lieferst du mir ja wirklich eine steile Vorlage, keine Angst davor haben und Vampire. Und da sind wir ja auch wieder im Mittelalter. Da war ja auch die Kirche nicht ganz unschuldig daran. Die Leute haben ja auch viel Krankheiten als Strafe Gottes angesehen und Angst davor gehabt, haben sich ordentlich benommen, ordentlich Regeln befolgt, damit sie nicht gestraft werden. Und da waren ja viele Erkrankungen, die eben medizinisch nicht zu erklären waren, wurden einfach als Gottes Strafe angesehen. So, und dann musste eben damit klarkommen. Und dann war der eben meistens relativ schnell der Tod vor der Tür.
Genau, das geschieht direkt halt. Ja,
ja, genau.
Aber das ist das Mittelalter, ja, die hat noch ganz besondere Wiederbelebungsmaßnahmen. Wir wissen ja heute, dass wir eine Herzdruckmassage machen müssen. Damals war man nicht so ganz klar. Da hat man einfach gesagt, man macht eine Form der Insufflation. Insufflation heißt letztendlich Luft einbringen in den Körper, in irgendeine Körperhöhle.
Ja, stimmt. Ja, ja, das haben wir
auch gehört. Genau.
Ja.
Und dann haben die letztendlich ein Rohr gelegt.
Gibt's nicht so viele Körperhöhlen, ne?
In den Po und haben dann da Luft reingeblasen. Und man kann sich vorstellen, wenn derjenige noch am Leben war, dann fand er das sehr unangenehm, ist aufgestanden und man hat erfolgreich reanimiert. Ist er nicht aufgestanden, dann ging man davon aus, dass die Reanimation zu spät war und man hat ihn letztendlich dann liegen lassen halt. Ja, das ist ja genauso im Mittelalter, da gab es dann die Hexen. Ja, das heißt, eine Hexe kann sich befreien aus der, ja, und verbrennt halt nicht. Also hat man sie auf dem Scheiferhaufen gestellt, angezündet und ist verbrannt, war doch keine Hexe.
Ja, so haben die es ja auch mit der Wasserbestrafung gemacht. Ne? Gab's ja dieses, wurden die festgeknotet an ein Stück Holz, an einen langen Stamm und unter Wasser gehalten, ertränkt quasi. Und wenn die nach 5 Minuten hochkamen und man noch atmen konnten, war es natürlich eine Hexe. Und das ist relativ relativ schlechtes Outcome bei so einer Art von...
Es gab wenig Hexen. Wenn man mal ehrlich ist, gab es wenig Hexen. Ja. So, wie kommen wir jetzt von Hexen weiter?
Von der Hexe kommen wir weg. Was man ja nicht weghexen konnte, waren natürlich Infektionen. Heutzutage geben wir Antibiotika. Letztendlich wissen wir alle, Antibiotika kommen ursprünglich von einem Pilz, den man eigentlich durch Zufall gefunden hat, Alexander Fleming. Durch Zufall
hört vor. Hört sich für mich immer wieder an, Alexander Fleming, als ob der Musical schreiben würde.
Aber der war Sir. Aber Sir Lloyd Webber war ja auch...
Deswegen, also da denke ich immer so.
Sind die verwandt.
Ja.
Aber der hat, also das war so, weiß ich nicht, 1900 irgendwas, die Ecke muss es gewesen sein.
Ja, ein Zufallsbefund letztendlich.
Ne? Durch Pech oder ja, für Glück, muss man ja sagen. Und das hatten die damals eben nicht. Die hatten natürlich auch vielleicht Pilze oder Pflanzen. Weißt du, was auch als antibiotisches Medikament genommen wurde, war Arsen. Ja, hat man wirklich gesehen. Es gab die.
Ich wollte Brennnesseln sagen, aber ja, Arsen ist natürlich nochmal eine Stufe höher.
Ne, dann gab es Arsen, antirheumatisch, antiseptisch, antibiotisch und da gab es die Faulosche Lösung mit, also mit W, ne, FOW, der Fauler in England. Das war so ein Wunderwasser. Das war sehr Arsen angereichert und dann ging es den Leuten erstmal ganz gut. Zahnschmerzen ging weg, das war eigentlich eine schöne Sache.
Aber das hat die Medizin auch, weil wir haben ja schon mal über die Syphilis gesprochen halt. Da war natürlich ein beliebtes Mittel Quecksilber.
Ja,
damit konntest du die Lues halt letztendlich ausrotten. Aber Eider Daus, Quecksilber hat doch auch negative Aber Effekte auf den menschlichen Körper. Gab's
die nicht noch heute, war das nicht die Wassermannsche Probe, die man heute auch noch bis vor wenigen Jahren?
Nein.
Frauen bei der Entbindung, damit die Kinder sich nicht während der Entbindung mit Treponema anstecken, gab es auch nochmal Quecksilber in die Augen. Quecksilber in die Augen.
Nein.
Ja, ja, ja.
Das muss aber vor unserer Zeit sein. Und warum schielst du mich gerade so an? Halt? vor meiner Zeit. Also Quecksilber, wissen wir alle, war nicht gut. Das genauso wie Radium. Das ist ja ein Stoff.
Ein Alphastrahler.
Ein Alphastrahler, ne? der wurde damals genommen in den 20er, 30er Jahren zur Behandlung von Krebs. Krebs, Lunge halt, war alles ein bisschen rückläufig, bis man aber gesehen hat, ja, gibt doch Krebs am Knochen, ja, und hat man also auch wieder abgeschafft. Also viele Möglichkeiten, die man irgendwann entwickelt hat, zeigten im späteren Verlauf vielleicht doch nicht so gut.
Ja, aber man lernt ja daraus und das haben die Leute dann in der Renaissance und der Neuzeit dann letztendlich auch gemacht, dass sie eben aus den alten Fehlern gelernt haben und gesagt, okay, vielleicht ist das nicht so gut, wenn man immer Ratten um sich herumlaufen, dass diese Rattus norvegicus, das war ja die Ratte, die die Pest gebracht hat, die Ratte war ja eigentlich recht unschuldig, das war ja die Flöhe da drauf, die Pest übertragen haben, ne? Und eben natürlich die doch relativ bescheidenen hygienischen Verhältnisse, in denen man damals lebte.
Die Ratten, da dachte ich jetzt an den Rattenfänger von Hameln.
Ja.
Einfach mal so. Warst du schon mal in Hameln?
Ich war noch nie in Hameln.
Kannst du Flöte spielen?
Ich konnte mal sehr gut Blockflöte spielen.
Ja, dann bringt den Ratten mal die Flötentöne bei. Was haben wir noch? Ich hab noch hier einen Begriff Lobotomie.
Oha, was denn das?
Ja, hat man einfach gesagt, guck mal, da haben wir irgendwelche mentalen Gehirnstörungen, schneiden wir doch einfach mal im Gehirn durch und schön mittig diese Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften durchschneiden.
Hippocampus heißt es, glaube ich, ne? Der Balken.
Ich musste zwar in meinem Anatomiekurs an der Universität, bin ich immer ein Semester mit einem halben Schädel rumgelaufen, um die Innereien zu lernen. Ich habe aber nicht viel von behalten.
Jetzt mal die andere Hälfte dazu genommen.
Ja, die andere Hälfte, ja. Aber Lobotomie heißt einfach die Verbindung durchschneiden halt und dann waren viele Leute ruhig gestellt. Gut, ruhig gestellt heißt aber nicht geheilt, das hat man auch später festgestellt. Es gab auch Behandlungsmethoden und da gibt's richtig böse Sachen, wo man den Leuten so eine Art von Eisenpickel an der Augenbraue eingeführt hat und dann so ein bisschen zermalm hat. Da gibt's schöne Berichte von früher. Da hat man gesagt, die Leute waren psychisch auffällig, die haben mich böse angeguckt. Und nach dem Eingriff mit dem Pickel, wo man im Gehirn so ein bisschen rumgedreht hat, haben die diesen bösen Blick verloren.
Aber gerade da vorne, an der Stirn, da ist ja der Frontallappen und da sitzt ja viel Persönlichkeit. Ne? Ja. Und das weiß man ja zum Beispiel von einigen Tumoren, die da vorne sind. Da gibt's die Witzelkrankheit. Da gab es ja einen Pastor, der eben während der Predigt dann immer versaute Witze erzählt hat. Und da haben die Leute sich doch ein bisschen gewundert, dass er da von der Kanzel Witzchen erzählt hat. Und man hat nachher gesehen, der hat den Tumor und zwar im Frontallappen im Gehirn und da saß eben die Persönlichkeit und offensichtlich auch das Witzzentrum.
Witz oder Witzel?
Oder Witzel.
Witzel.
Wenn es für dich ein Witzel ist, ich würde sagen, es ist ein
gut,
Witz.
Gut, dass wir beide trocken ernst sind und bei uns ist das Witzelzentrum ein wenig Witzel rudimentär.
Deaktiviert worden. Ja, was hat man sonst noch? Zu der Zeit hat man ja früher auch eben, was du gerade sagtest, ich habe es zum Beispiel in Norwegen noch erlebt, weiß gar nicht, ob es noch gemacht wird, bei manisch-depressiven Patienten, eine Stromtherapie, die wurden wirklich an einem Tisch, das war Ende der 90er, wurden die an einem Tisch fixiert und dann wurde Strom rechts und links ein Button auf den Kopf gelegt, ein bisschen Gel dazwischen und dann wurden Stromstöße gegeben. Elektrotherapie
hieß Jack das. Jack Nicholson, einer flog übers Kuckucksnetz. Ich glaube, der lachte auch und hat zum Schluss diese beiden Dinge am Kopf gehabt und dann wurde richtig Strom draufgegeben und dann war er ruhig gestellt.
Ja, und das soll angeblich in der depressiven Phase geholfen haben. Das habe ich wirklich gesehen, habe mich damals sehr gewundert, weil ich dachte, irgendwie sind wir doch schon ein bisschen weiter in der Entwicklung. Offensichtlich in einigen Bereichen war das noch ein bisschen länger so.
Ja, so könnte man ruhig stellen. Apropos ruhig stellen, es gibt ja diesen Begriff Hysterie, hysterische Frauen.
Schon mal von gehört.
Ja, so ist es. Hysterie, aus welchem lateinischen Wort leitet sich das ab?
Hyster, würde ich sagen, ist griechisch und heißt, dass das auf Latein Uterus heißt und das ist die Gebärmutter.
Gebärmutter halt. Und jetzt kann man sagen, oh, die Frau ist hysterisch, dann schiebt man das letztendlich auf die Gebärmutter, auf die weiblichen inneren Organe ab. Und da gab es damals Methoden, wo man gesagt hat, wie kann man hysterische Frauen ruhig stellen, beruhigen? Und da hat jemand erkannt, und das ist jetzt
auch jemand erkannt.
Hat jemand gesagt, dass die Medizin hat festgestellt, dass ein Orgasmus eine hysterische Frau beruhigen kann.
Aha.
Also bestand über einen langen Zeitraum die Therapie bei hysterischen Frauen darin, sie zum Orgasmus zu bringen. Und die Überlieferung zeigte, dass das für manche Ärzte dann doch sehr anstrengend war, dass zum Teil, wie beschrieben,
das aber vom Arzt durch.
Über 30 bis 60 Minuten dieses Prozedere und darauf hatten die keine Lust. Und als dann die Krankenschwester und die Assistenzärzte auch keine Lust hatten, da hat man Geräte dafür entwickelt. Wasserstrahlmassage zum Beispiel gegen hysterische Frauen. Hat sich bis heute nichts davon durchgesetzt halt.
Erlebst mich sprachlos.
Ja. Das ist so, aber letztendlich weiß man letztendlich, dass man anders mit seinem Partner, seiner Partnerin umgehen muss und nicht letztendlich die Therapie in einem abstrusen Behandlungsverfahren suchen muss.
Da ist man ja eigentlich ganz froh, dass dann irgendwann doch die Neuzeit anklopfte und sich von diesen Therapiemethoden ein bisschen verabschiedet hat. Ne? Was interessant ist, dass die Medizin gerade in Zeiten um Kriege und Nachkriegen, und da hatten wir ja in den letzten 200-300 Jahren relativ viele, sich immer weiterentwickelt hat. Das heißt, gerade die Chirurgie hat natürlich Riesensprünge gemacht und gerade in der Zeit von Napoleon, 18. bis 19. Jahrhundert, wurde wirklich viel chirurgisch gemacht. Viele von den heute bekannten chirurgischen Techniken kommen aus dem Bereich. Zum Beispiel gab es einen, das war der Herr Lisfranc. Der war eben Kriegsarzt in den napoleonischen oder Napoleons Truppen.
In den französischen
Truppen.
Legion.
Und da gab es eben bei den Reitern, wenn sie runterfielen, häufig Frakturen am Vorfuß, Mittelfußbereich.
Und daher auch begrifflich die Lisfranche Linie. Das heißt, wenn die im Steigbügel hängen geblieben sind und zack abgeknickt haben, dann gab es da letztendlich...
Ja, Luxationen, also aus dem Gelenk rausgebrochen. Und da hatte er eben auch teilweise, war die einzige Chance, die man hatte, teilweise Amputation. Und dann hatte er ein Gerät, hatte sich so einen Meißel hergestellt, der genau die Form hatte. Und dann hat er einmal angesetzt, schnapp, und dann zugenäht, Feierabend.
Musst du die Haut aber vorher nach oben und nach unten wegklappen. Sonst hast du nicht
sehr gut, sehr gut. Man muss ein bisschen was überstellen lassen.
Genau, der Anfänger amputiert komplett und stellt dann fest, ich kann es nicht mehr zusammennähen.
Aber wo ich gerade sage, heutzutage, die hast du meine Schulterluxation, eine ausgekugelte Schulter reponiert.
Das habe ich mal gemacht bei einer Oma. Also typischerweise bin aber abgerutscht und habe mir dabei noch zwei Rippen gebrochen.
Bist du mit deinem Fuß abgerutscht?
Ja.
Genau, da hat man den Fuß, steckt man in die Achselhöhle. Und das ist die Reposition nach Hippokrates. Also die ist schon 2.500 Jahre alt.
Deswegen nennt man mich in Bochum den Hippokrates. Amputation, muss ich nochmal drauf zurückkommen. Hast du selber amputiert?
Ich habe selber amputiert, ja.
Was hast du amputiert?
Oberschenkel, Unterschenkel, alles.
Ja. Und man meint ja immer so, wenn man so ein Raucherbein abnimmt, also ein schlecht durchblutetes Bein, es blutet nicht mehr, aber die letzte Arterie, die schießt ja nochmal fast alles ins Gesicht.
Und das ist immer die man nicht erwischt und die.
Genau, und dann bist du dran und fluchst halt und die anderen fluchen auch, weil die alle vollgespritzt sind halt. Okay, so viel zum Thema Amputationen. Da sagte mein alter Chef immer so, dann haben wir den Unterschenkel in die Kiste fallen lassen. Dann sagt er immer, wer möchte es fürs Kätzchen mit nach Hause nehmen? Und dann wurde immer geguckt, wer war das letzte Mal dran.
Ja, ja, das glaube ich. Du hattest ja auch Kätzchen zu Hause früher, ne?
Ich habe mehrere Kätzchen gehabt, ja.
So. Also, was haben wir noch? Was hat die Neuzeit noch Schönes gebracht? Antibiotika hat's gebracht. Das war ein Zufall für Sir Alexander
Fleming. Haben wir doch schon gesagt.
War ein Zufall und einfach natürlich gut. Aber das Problem heute, Tuberkulose, quasi vergessen in den 80er, 90er, ja, 2000er, kommt wieder, kommt immer mehr wieder. Und die Antibiotika von heute.
Du musst aber sagen, wegen den schlechten hygienischen Standards wird dieser Keim halt eingetragen halt. Und dann wundert man sich auf einmal, dass Patienten laut husten und jemanden anhusten und zack, verbreitet sich
schon. Ja, und keiner weiß mehr, wie es behandelt wird. Das, was früher die Chirurgen als Standardwissen hatten, ist nicht mehr da. Dann haben wir unseren großen Professor Sauerbruch, der natürlich unglaublich viel gemacht hat.
Der war aber gar nicht groß, der war nur 1,70, 75.
1,17?
Das ist 17 ein bisschen kleiner, klein. Der brauchte
ja, aber der konnte schon, ne? Und das waren so wirklich die, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich Leute, die viel gemacht haben, viel geändert haben. Behring, die haben Koch, die haben eben, wovon wir jetzt in den letzten Jahren sehr profitiert haben, Virologie, Impfungen, all das gab es ja früher alles nicht. Und das hat uns natürlich weit nach vorne gebracht. Und heutzutage kommen neue alte Erkrankungen wieder hoch. Und die Therapiemöglichkeiten müssen sich ändern.
Genau, die haben sich aber geändert. Also da nehmen wir keine alten Therapiemöglichkeiten mehr.
Wie zum Beispiel die Quarantäne.
Quarantäne, Mundschutz, haben wir noch was? Abstand halten.
Ja, genau, und da sind wir genauso weit wie zu Zeiten der Pest. Aber wir sind natürlich mit der Gentherapie auf dem Weg. Wir sind jetzt auch eben mRNA-Impfstoffe, sowas gab es vorher nicht. Und das ist natürlich jetzt wirklich explodiert, wissensmäßig. Und das wird sicherlich auch langfristig noch sehr viel Gutes mit sich bringen, da bin ich mir sicher.
Das klingt ja schon fast wie ein Schlusswort für diese Podcast-Folge Medizin und Vorgeschichte, Altertum, Antike.
Der Kreis schließt sich.
Da fällt mir, war das Hippokrates?
Irgendein Besatzer kam. Stört nicht, meine Kreise war nicht
hypokratisch. Genau. Das war der Mann, war das denn? Archimedes?
Nein, das war der in der Tonne. Der Mann in der Tonne.
Ja, wer war denn der Mann in der Tonne? Oscar?
Oscar aus der Mülltonne.
Aus der Tonne.
Störe meine Kreise nicht.
Ja, das waren die letzten Worte, die er gesagt hat und zack.
Ja. Ist auch so schlecht, so mit so Besatzern zu ärgern. Ja. Dann, ne?
Gut.
Nein, aber es ist wirklich so, vieles von dem, was vor 2.500, 3.000 Jahren erfunden worden ist, haben wir heute in abgewandelter Form immer noch. Ein bisschen moderner. Bei einigen Sachen sind wir noch nicht ganz so modern. Aber ich glaube, die Entwicklung läuft weiter. Hoffentlich ohne große Kriegshandlungen auch so. Und ich bin gespannt, was uns in 10, 20 Jahren gentherapeutisch vielleicht noch erreichen wird, was Krebsbehandlung angeht. Das wird super spannend.
Das wird super spannend. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe heute wieder viel gelernt. Und damit ihr nicht alle googeln müsst, mir ist es nochmal eingefallen. Störe nicht meine Kreise. Archimedes.
War es doch der Archimedes. Das war der alte Schlawiner.
Na gut, also. Lieber Patrick, ich bedanke mich recht herzlich. Es ist immer wieder eine Freude, dich an meiner rechten Seite zu haben. Dein Lächeln, deine Eloquenz. Und ich hoffe, dass diese Eloquenz auch euch ein wenig erfreut hat. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.
Sehr gerne. Ich und auch. Es war mir eine große Freude. Ich
verabschiede mich mit einem freundlichen Servus.
Ich auch. Schöne Grüße und bleibt uns wohlgesonnen. Bis bald. Servus, Pürti und bye bye.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.